Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Nächstes Jahr, nein, nächste Woche beginnt in Frankfurt die Buchmesse und wie jedes Jahr wird dort der Deutsche Buchpreis verliehen. Wir stellen heute den dicksten Roman auf der Liste der nominierten Bücher vor. Die Projektoren heißt das Werk. Geschrieben hat es Clemens Meyer. Und es geht um den Essay einer französischen Autorin, die schon über 70 Jahre tot ist. Nein, ich bin keine Feministin, heißt er. Im Studio ist Nora Karches. Lange hat er kein Buch mehr veröffentlicht und als Clemens Meyers neuer Roman dann erschienen ist, ist das passiert, was heute nur noch selten vorkommt. In den Feuilletons wurden ganze Seiten freigeräumt, überall spricht man über das Buch. Dabei ist Die Projektoren, so heißt Clemens Meyers Buch, kein leichter Stoff. Ein über 1000 Seiten starker Roman, in den man geht wie ins Hochgebirge. Man weiß nicht, ob man wieder herausfindet. Jörg Maggenau.
Der moderne Roman, so heißt es an einer Stelle, sei ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen. Der in jeder Hinsicht große Roman von Clemens Meyer ist darüber hinaus ein ineinander verschlungenes Gebilde aus Szenen und Geschichten. Das Ineinander der Zeiten reicht von 1930 bis ins Jahr 2017. Das Nebeneinander der Orte und Landschaften führt aus dem kroatischen Velebit-Gebirge über Zagreb, Leipzig und Dortmund schließlich in den Irak, wo versprengte Milizen des Islamischen Staates die Bevölkerung terrorisieren. Immer wieder geht es um Kriege, vor allem am Schauplatz Jugoslawien, wo 20 Jahre nach dem Wüten der Wehrmacht deutsche Filmteams Indianerfilme drehen und noch einmal knapp 3 Jahrzehnte später die jugoslawischen Zerfallskriege beginnen.
Die Grausamkeit wandert durch die Zeit, im Fieber verschieben sich die Träume.
FDJler, Neonazis, Partisanen, Chetniks und Ustascha, Cowboys und Indianer. Clemens Meyers mehr als 1000 Seiten schwerer Roman, Die Projektoren, verknüpft all das und noch viel mehr. Wie ein Projektor im Kino leuchtet er ins Dunkel der Geschichte, erhält Bild für Bild die Hintergründe und schafft überraschende Zusammenhänge durch Überblendungen. Das Kino, das Meyer wie in Jugoslawien üblich Bioskop nennt, wird immer wieder zum Handlungsort, womit sich Meyer selbstbewusst in einen anspielungsreichen Diskursraum von Platons Höhlengleichnis über Ernst Lubitschs Sein oder Nichtsein bis zu Quentin Tarantinos furios mit Adolf Hitlers Tod im Kinosaal endenden Inglourious Basterds stellt. So auch in dem bereits vor 4 Jahren als eine Art Single-Auskoppelung vorab publizierten Kapitel Nacht im Bioskop. Es spielt 1942 in Novi Sad, als ungarische Truppen die serbische Stadt besetzt hielten und über 1000 Zivilisten ermordeten. Figuren tauchen aus dem Dunkel auf, die man nie wieder vergisst. Da sitzen eine alte Frau und ein verängstigtes Mädchen 1991 in einem Keller in Vukovar, während die serbische Armee die Stadt in Trümmer schießt. Da hockt ein Veteran Nacht für Nacht auf einem Bahnhof im Kosovo, ruft »Verdunkeln« und wartet auf Geisterzüge aus den vergangenen Kriegen. Da kauert ein Junge in einem Boot auf der Donau und schaut auf einen Mann, der im eisigen Wasser steht. An der Luft würde er verbrennen, sagt der Mann, denn er wurde vom Phosphor der Bomben imprägniert, die die Deutschen beim Großangriff auf Belgrad im April 1941 abgeworfen haben. Was ist besser, lautet die Frage, zu verbrennen, zu ertrinken oder zu erfrieren?
Es war einmal ein Junge, der redete und redete und zitierte Gedichte, die er von seinem Vater kannte. Und der Junge redete und rezitierte, bis der Mann im Wasser forttrieb und irgendwo versank. Wie hieß der Mann? Wo wohnte der Mann? Was war mit der Familie des Mannes? Wie viele lebende Phosphorleichen standen noch im Wasser des großen Stroms und standen in anderen Strömen?
Der Junge im Boot hat bei den Luftangriffen seine Mutter verloren. Sie starb vor seinen Augen in den Trümmern des Elternhauses. Der Vater und die Schwester sind vermisst. Er selbst, 12 Jahre alt, wird sich den Partisanen anschließen und Meldegänger im Kampf gegen die Faschisten werden. Dieser Junge ist die zentrale Figur des Romans und, weil die Kapitel, in denen es um ihn geht, episch breit auserzählt sind, auch die lebendigste. Wir lernen ihn jedoch nicht als Junge kennen, sondern im Roman viel früher, zeitlich jedoch viel später, 1957. Da setzt ein Militärjeep im Velebit-Gebirge ihn vor der zerfallenen Hütte eines Schäfers ab. Er hat Aber das wird erst allmählich klar, Jahre auf einer Sträflingsinsel verbracht und muss nun in die Verbannung. Meyer beginnt, wie schon im letzten Zitat, als schriebe er ein Märchen.
Es war einmal ein Mann, der lebte im Fellebit-Gebirge. Er hatte nicht immer dort gelebt, obwohl die einheimischen Bergbauern und Hirten ihn schnell als einen Mann der Berge akzeptierten, denn er war sehr schweigsam, saß oft den ganzen Abend vor seiner Hütte und blickte auf die Berge, hinter deren schartigen Gipfeln die Sonne versank.
Die Bergbewohner nennen ihn den Cowboy, weil er mit seinem karierten Halstuch so aussieht. Ein paar Jahre später arbeitet er als Komparse bei der Verfilmung der Winnetou-Romane und freundet sich dabei mit Lex Barker an, dem Darsteller des Old Shatterhand. Als Lex in Großbuchstaben ist Barker eine wichtige Romanfigur an der Nahtstelle zwischen Realität und Fiktion. Meyer lässt seinen Lex sogar mit Tito zusammentreffen, der ein großer Cineast gewesen sein soll. In Titos Privatkino schauen sie zusammen Winnetou-Filme. Dann aber zeigt Tito einen Schwarz-Weiß-Streifen, auf dem Karl May zu sehen ist, der wenige Wochen vor seinem Tod im März 1912 in Wien einen umjubelten pazifistischen Vortrag hielt. Der Vortrag ist historisch belegt, Notizen sind überliefert. Der Film ist jedoch ebenso Fiktion wie die Anwesenheit von Adolf Hitler im Publikum, den Tito bei einem Kameraschwenk zu erkennen glaubt. Auch Tito war damals im Saal. Hätte er von Hitler gewusst, sagt er nun zum fiktiven Lex Barker, dann hätte er ihn umgebracht. Die Geschichte wäre anders verlaufen. Immer wieder sind es die Übergänge von präzise recherchierten Details ins Fiktive, vom Möglichen ins Wirkliche, die den schillernden Reiz dieses Romans ausmachen. Meyer kann in einem Absatz aus realistisch geschilderten Situationen in surreale Bewusstseinsabgründe vordringen, kann poetische Schönheit unmittelbar in Grausamkeit umschlagen lassen. Während der Cowboy in einem verlassenen Haus am Rand von Split eine Liebesnacht mit seiner großen, unmöglichen Liebe erlebt, Negus Sava ist die Frau eines Nachbarn und Mutter zweier Söhne, blendet er schon eine spätere Szene ein, in der der Cowboy von Dorfbewohnern zusammengeschlagen wird, weil er fremd oder vielmehr, weil er ein Serbe ist. Als Fetisch, als Talisman trägt der Cowboy seltsamerweise einen hölzernen Quirl mit sich herum, der wie ein Revolver in seinem Gürtel steckt. Der Quirl ist ein Erinnerungsstück aus der Kindheit.
Mit einem scharfen Messer schnitzt er einen Quirl. Die Mutter hat bald Geburtstag. Er erhitzt eine Büroklammer, die er an einen Stock gesteckt hat, über einer Kerze und brennt eine kleine Sonne in den Stiel des Quirls. Er biegt die Klammer so, dass er einen Kreis ins Holz brennen kann. Dann verteilt er die Strahlen um den Kreis. Dann kannst du mir immer Pudding machen mit dem Quirl, Mutter.
Symbolisch steht dieser Quirl für Meyers erzählerischen Ansatz. Man könnte sagen, er schreibt mit dem Quirl. Er hebt die verschiedenen historischen Schichten vorsichtig so unter, dass ein durchmischtes Gemenge entsteht. Geschichte ereignet sich nicht linear, sondern in einer poetischen Gleichzeitigkeit. An die Stelle von Kausalketten mit ihrem schlichten Nacheinander von Ursache und Wirkung setzt Meyer mit dieser Erzählweise ein hochmodernes Geschichtsbild, in dem das Fernliegende sich unmittelbar berührt. So kann er die Entstehung des sozialistischen Jugoslawiens aus dem Partisanenkrieg parallel zum Verfall erzählen, historische Wirklichkeit mit Kinogeschichte überblenden und Realgeschehen mit Träumen, Erinnerungen und Fantasien durchsetzen. Dieser komplexe Zugriff macht in jedem Augenblick deutlich, dass die Vergangenheit nicht tot, dass sie noch nicht einmal vergangen ist. Da erscheinen auch die Neonazis, die als Söldner auf kroatischer Seite gegen die Serben kämpfen, als unmittelbare Nachhut der deutschen Wehrmacht in dieser Region. Die einzelnen, ineinander verschränkten Kapitel sind dennoch grob chronologisch geordnet. Ankerpunkt ist die Irrenhilfs-, Heil- und Pflegeanstalt des Dr. Günz in Leipzig, eine psychiatrische Klinik, in der einst auch Karl May Patient gewesen ist. Als fiktiver Dr. May ist er schon deshalb ein Fixpunkt der Ereignisse, weil in seiner Lebensgeschichte das Erfundene und das Reale geradezu exemplarisch verschmelzen. In der psychiatrischen Klinik lässt Meyer immer wieder eine Runde von Dottores zusammenkommen, die das Rätsel des verschwundenen Fragmentaristen ergründen wollen, eines Patienten, der wie besessen die Wände der Anstalt mit prophetischen Sätzen beschriftete, als wäre er der Autor der Geschichte. An anderer Stelle sagt ein Mann, der einen Vortrag über fotografische Flinten hält,
Nun habe ich doch die Chronologie verlassen, die ich eben noch angekündigt habe. Aber selbst die Erinnerungen an meine Reise und meine Erlebnisse auf dieser Reise fragmentieren meine Gedanken, mein Schreiben, so wie der Krieg alles fragmentiert.
Clemens Meyer hat 8 Jahre lang an diesem vielschichtigen, aus Fragmenten zusammengefügten Roman gearbeitet. Allein die Recherchearbeit ist bewundernswert. Sie umfasst Filmgeschichte, Psychiatriegeschichte, Sozialismus, die Geschichte Jugoslawiens bis hin zur serbo-kroatischen Sprache, Rechtsextremismus in der DDR und in der Bundesrepublik, Arbeiterkultur und Trivialliteratur. Clemens Meyer verwandelt alles in Erzählung. An keiner Stelle hat man das Gefühl, belehrt zu werden. Er taucht in die unterschiedlichsten Figuren ein, findet für jedes Milieu eine eigene Sprache und Form und schafft es sogar, Mitgefühl für einen jungen, verirrten Neonazi zu erzeugen. Es geht nicht um Meinungen oder politische Haltungen, sondern darum, was die Geschichte aus jedem Leben macht und wie jede Figur versucht, sich zu bewähren. Das Ergebnis ist große Literatur.
Jörg Maggenau über Clemens Meyers Buch »Die Projektoren«, erschienen bei S. Fischer, 1056 Seiten, 36 Euro. Vor 4 Jahren haben wir hier in der Sendung den Roman »Monsieur Venus« vorgestellt. Geschrieben hat ihn die französische Autorin Rachilde, die unter Pseudonym veröffentlicht hat. Als ihr Skandalroman erschienen ist, war die Autorin erst 24 Jahre alt. In dem Buch haben viele einen Verstoß gegen die sexuellen und gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit gesehen. Mit Barbara Finken habe ich über einen Essay von Rachilde gesprochen, der jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Er stammt aus dem Jahr 1928 und trägt den Titel »Nein, ich bin keine Feministin«. Zu Barbara Finken habe ich gesagt, würden Sie zu Beginn kurz skizzieren, wer diese Schriftstellerin Rachilde gewesen ist?
Rachilde war eine Frau, die aus einem sehr großen Haus, aber in der Provinz kam und beschlossen hat, nicht in den sicheren Hafen der Ehe einzulaufen, die selber Geld verdienen wollte, die an die Rue des Écoles, also nach Paris, an die Sorbonne gegangen ist, um Literatur zu studieren und die dann ganz früh angefangen hat zu schreiben, eben mit 24 diesen ersten Skandalroman, und der war ein Riesenerfolg. Und das war eine Frau, die sozusagen das Transvestitische, das Queere für sich entdeckt hat und damit natürlich skandalumwitterte Figur der Pariser Literaturszene war.
Der Essay, über den wir heute sprechen, heißt »Pourquoi je ne suis pas féministe«. Der deutsche Titel lautet »Nein, ich bin keine Feministin«. Dabei gehört es heute, das halten Sie im Vorwort fest, zum guten Ton, Feministin zu sein. Und je nachdem, wie man Feminismus für sich definiert, bringt einen dieser Text von 1928 in mehr oder weniger große Bedrängnis. Ich greife mal einen Satz heraus. Die Frau, egal welcher sozialen Stellung, hat zwar eine blühende Fantasie, selten jedoch einen kultivierten Geist, der sich zu übergeordneten Denkmustern aufschwingt. Wie gehen wir um mit diesem Paradox, dass die Schriftstellerin Rachilde heute als eine Pionierin der queer-feministischen Literatur gilt? Und dann gibt es aber diesen Text, in dem sie doch an manchen Stellen eher reaktionäre Ansichten vertritt.
Ja, also ich bin völlig ihrer Meinung. Der Text ist ja auch so rezipiert worden, dass sie unheimlich viele misogyne Topoi aneinander reiht und aufeinander häuft. Das ist auch so gelesen worden. Ich glaube auch, dass der Text eigentlich sehr viel raffinierter und untergründiger und abgründiger ist. Und kurz gesagt kann man vielleicht sagen, dass es Rachilde nicht darum ging, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer, also zum Beispiel wählen dürfen. Dass sie aber gleichzeitig auf das Sprengen des Gender-Korsetts gedrängt hat. Die hat nicht gesagt, die Frauen müssen so werden wie die Männer, sondern die hat gesagt, was sind eigentlich Männer, was sind eigentlich Frauen? Und ich bin mittendrin, ja, was macht das Queere aus und warum will ich überhaupt nicht auf diese Geschlechtsrollen eingehen? Oder warum halte ich die für verfehlt, wenn sie so wollen?
Ja, Rachilde hat ihren Essay unterteilt in mehrere Kapitel. Eines davon ist mit Erziehung überschrieben, in einem anderen geht es um Frauen und Religion. Da ich gerade mit Ihnen über diesen Band spreche, will ich die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, das Kapitel zur Mode in den Blick zu nehmen. Wenn wir uns stellvertretend dieses eine Kapitel ansehen, was erfahren wir hier über die Autorin und auch über die Zeit, in der sie gelebt und geschrieben hat?
Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil sie beschreibt ja ganz genau, dass sie sich nicht als Frau anzieht, sondern dass sie nach Paris geht und sich als Mann anzieht. Also schwarze Anzugstoffe kauft, die billiger sind als die Seidenstoffe für die Frauenkleider. Und überhaupt ist die männliche Garderobe, schreibt sie, sehr viel günstiger als die weibliche, die sie sich nicht leisten kann. Und das Gleiche hat auch George Sand von sich behauptet. Sie habe zu männlichen Kleidern gegriffen, weil man damit besser durch den Matsch laufen kann, weil die nicht schnell kaputt gehen, weil die unempfindlicher sind, weil man darauf keine Flecken sieht und all sowas. Und dieses Argument greift Rachilde auch auf. Das ist natürlich unheimlich provozierend. Ja, dass die Garçon war noch nicht geboren. Wir sind noch in einer Zeit, in der Frauen Frauen und Männer männlich sein sollen. Und das sogar per Polizeidekret. Es war irre transgressiv, sich als Mann anzuziehen.
Ja, weil Sie das eben angesprochen haben mit dem Polizeipräsidium. Also man hat sich als Frau das genehmigen lassen müssen vom Polizeipräsidenten, dass man in Männerkleidung auf die Straße darf.
Ja.
Jetzt sind Sie nicht nur Professorin für Literaturwissenschaft in München, sondern auch Literaturkritikerin. Sie schreiben unter anderem für die Zeit, für die Süddeutsche Zeitung. Wenn wir uns an einer Bewertung dieses Essays versuchen, in Bezug auf seine Relevanz für die heutige Zeit, auch in Bezug auf die argumentative Stringenz, zu welchem Urteil kommen Sie da? Also ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass diese Autorin in ihrem Wesen und in ihrem Schreiben so etwas Irrlichterndes hat. Ich habe mal eine Passage rausgesucht, wo man das ganz gut sieht, was ich meine. Im Kapitel über die Religion, da schreibt Rachilde, ich zitiere, aber wenn man genau darüber nachdenkt, hat die moderne Frau überhaupt ein Ideal? Gewiss, sie möchte ihr Leben auskosten, luxuriös leben, ohne jede andere Religion als die ihrer angeblichen Gleichheit. Doch zugleich ist sie auch wunderlich. Ihrem Gehirn fehlt etwas, wo man Gott, vielleicht auch die Liebe und die Leidenschaft, entfernt hat. Sie werden mir sagen, dass der moderne Mann, aber Sie haben mich ja nicht gebeten, Ihnen etwas vom modernen Mann zu erzählen, nicht wahr? Zu welchem Urteil kommen Sie?
Also ich würde sagen, das ist ein Text, der wahnsinnig witzig ist und der uns eigentlich amüsieren will und der transvestitisch ist, wie auch ihre Kleider. Das ist nämlich im Prinzip eine Travestie auf die Verkündigung, auf Maria Verkündigung. Und das mit unheimlich viel Wortwitz. Ich glaube nicht, dass Sie diesen Artikel logisch argumentativ lesen können. Denn ist er irgendwie nicht besonders überzeugend, sagen wir mal so, ja. Aber auf der Ebene der Travestie, also der Travestie der Verkündigung, ist der einfach sagenhaft. Und darin liegt auch der Witz und der Esprit und auch das Abgründige dieses Artikels. Und das finde ich einfach wunderschön und gelungen. Und darin liegt deren Brillanz. Die liegt wirklich in den Wörtern und in dem Verkehren von, in dem lustvollen Verdrehen, kann man auch sagen, von Topoi.
Nein, ich bin keine Feministin, ist mit einem Vorwort von Barbara Finken erschienen im Flur Verlag. Übersetzt hat ihn Alexandra Beilharz. 136 Seiten, 18 Euro. Heute hat uns die Meldung vom Tod der Malerin und Schriftstellerin Anita Albus erreicht. Der Erzählkosmos ihrer Werke schöpfte sich, wie die Welt ihrer Bilder, aus der Naturbeobachtung. Hören wir sie noch einmal selbst.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass diese alte Malerei, also die Blüte der Malerei, eben damit zu tun hat, dass man gleichsam einen ersten Blick auf die Dinge geworfen hat und sie in ihrer ganzen Komplexität erfasst hat und wie zum ersten Mal betrachtet hat und auch dann in dieser Weise wiedergeben konnte. Wenn es mir wichtig erscheint, dass man so versuchen sollte zu malen, dass man eine Haut darstellen könnte in einer Weise, dass sie aussieht, als ob sie atme, dann, weil mir scheint, dass wir in einer Zeit leben, in der die Naturbeherrschung so weit fortgeschritten ist, dass wir viele Dinge zum Verschwinden verurteilt haben und dass es durchaus sinnvoll wäre, vielleicht mit einem letzten Blick auf die Dinge sie noch einmal so zu schildern und zu zeigen, dass sie denen, die nach uns kommen, ja, vor Augen stehen, dass die Erinnerung daran festgehalten wird.
Anita Albus ist kurz vor ihrem 82. Geburtstag in München verstorben. Morgen dreht sich hier alles um den Literaturnobelpreis. Im Studio war Nora Karches.